Schlafsackgeflüster. Der Deuter-Podcast für gute Berggeschichten.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schlafsackgeflüster, dem Deuter-Podcast für gute Berggeschichten. Der Berg heute wird wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig hoch werden, aber das sollen uns dann wahrscheinlich unsere Gäste direkt selber erzählen. Wie ihr vielleicht jetzt schon gehört habt, Gäste. Wir haben heute zwei Gäste und wir sind der Michi und ich. Servus Michi.
Hallo Rainer.
Und unsere beiden Gäste sind Radfahrer. Radfahrer zunächst, glaube ich, von relativ unterschiedlicher Couleur, aber auch hier am besten, ihr stellt euch einfach mal selber kurz vor. Vielleicht fängt der Gerald mal an.
Ja, servus, freut mich sehr, da zu sein. Ist mein erster Podcast, muss ich sagen, also war ein bisschen nervös.
Sehr gut.
Ja, Radfahren ist mein Leben. Ich baue seit jeher alles drumherum auf und lebe mittlerweile davon. Habe angefangen als klassisches Cross-Country-Kid und habe immer schon gemerkt, dass ich bergab ein bisschen stärker oder furchtbefreiter bin. Und habe dann irgendwann einen Ausflug angefangen Richtung Einradfahren. Bin das kompetitiv ein paar Jahre gefahren im Bereich Downhill und bin aber immer parallel am Radl gesessen. Und mir geht's wirklich drum, Hauptsache am Radl. Also mein großes Steckenpferd ist das Trailbike. Also alles, wo ich irgendwelche Obstacles überfahren muss. Trails, das ist meins. Hike and Bike, Enduro und Co. Aber auch vom Downhiller bis zum Rennrad oder übers Gravel. Also da bin ich relativ offen. Genau. Leb in Graz, der zweitgrößten Stadt in Österreich. Und genieße dort mein Leben, bin relativ viel unterwegs, aber hoffentlich meistens mit dem Bike.
Sehr gut, also sprich zunächst mal kein Rad vor dir sicher.
Nein.
Im Gegensatz zu dir, Daniel, jetzt, ich glaube, bei dir ist eher das Stichwort immer auf dem Fahrrad, oder?
Ja, kann man schon so sagen. Und auch erstmal hier Hallo an die Zuhörer und Hallo in die Runde. Ja. Also ich bin der Daniel. Bei mir muss Radfahren immer lang sein oder lang gehen und es darf auch immer gerne ein bisschen wehtun. Ja, ich bin jetzt gerade 44 Jahre alt und ich habe dann so 2016 den Wunsch gehabt, ein Ultrarennen zu fahren, ein 12-Stunden-Mountainbike-Rennen. Und das ist so ein bisschen so der nachgeholte Kindheitstraum, weil ich in meiner Jugend oder dann auch in jungen Jahren nie die Zeit hatte, wirklich zu trainieren oder auch mich auf solche Events vorzubereiten. Und seit 2016, 2017 ging es bei mir einfach darum, in die Ultrabike-Szene zu schnuppern. Das heißt 24 Stunden Mountainbike-Rennen, Langstrecken-Gravel-Rennen. Und da unterscheide ich mich dann doch arg vom Gerald, der halt gern die Trails runterballert und ich eigentlich lieber Kilometer schrub.
Daniel, du hast gerade auch noch erzählt, du machst schon noch auch was anderes neben dem Radlfahren. Oder ist das dein, du bist auch Profi, wie der Gerald sozusagen?
Nein, gar nicht. Also ich habe Familie, ich habe zwei Kinder, ich bin berufstätiger Familienpapa. Ja, ich arbeite in der technischen Ausbildung, habe eine normale oder eine luxuriöse 35-Stunden-Woche. Also den Sport, wie ich ihn auslebe, muss immer vereinbar sein mit Job und dann auch Privatleben.
Ja, aber das stelle ich mir ja gar nicht so einfach vor, oder? Wenn du sagst 12 bis 24 Stunden Rennen, das heißt ja, allein der Event-Tag ist ja komplett ausgefüllt mit Fahrradfahren. Dann musst du anreisen, abreisen logischerweise und das frisst ja Urlaub en masse, oder?
Ja, das ist richtig. Also grundsätzlich, meine Familie ist da auch oder sind da meine größten Fans und ohne den Support von denen geht's gar nicht. Und bei uns ist das Familienleben so organisiert, dass ich fixe Trainingstage habe unter der Woche. Das heißt, ich kann Dienstag mittwochs trainieren, Freitag mittags und Samstag reicht für ein langes Training. Da weiß die Familie, da sitze ich auf dem Rad und die restliche Zeit versuche ich dann bestmöglich mich um die Family zu kümmern. Und hinter den Events, die ich da fahre, der 24-Stunden-Rennen, da steht eine Crew hinten dran, die mich 24 Stunden lang betreut. Da gibt's einen Physiotherapeuten. Für die Blogbeiträge, die ich schreibe, gibt's Korrekturleser und Blog-Admins. Also hinter meinem Board sind neben meiner Familie eigentlich in Summe 10 Personen, die mich da ehrenamtlich supporten. Und wenn die Familie da nicht mitgeht und es unterstützt und das tun meine Mädels wirklich super gut, dann funktioniert es überhaupt nicht.
Ja. Das klingt aber alles recht leistungsorientiert.
Wenn du ein 24-Stunden-Rennen oder Mountainbike-Rennen fahren möchtest oder auch die Weltmeisterschaft, wo ich war, oder auch die deutsche Meisterschaft, da legst du Distanzen von 400 bis 500 Kilometer zurück in den 24 Stunden oder sammelst auch zwischen 7.000 und 10.000 Höhenmetern. Das ist da musst du dich physisch fokussieren können und natürlich auch mental. Also es geht schon immer in die Richtung auch Grenzerfahrung.
Gerald, bei dir schaut das ein bisschen anders aus, oder? Solche Grenzerfahrungen gehören bei dir jetzt nicht zum Tagesgeschäft.
Ich glaube, es hat jeder andere Definition von Grenzerfahrungen. Ich muss so schmunzeln, weil wenn der Daniel redet, dann könntest du das genau ins Negative, oder nicht ins Negative, also das Gegenteil davon nehmen, und das bin ich. Also ich unterscheide mich wie schwarz und weiß zu ihm, weil das, was bei ihm geregelt und vorprogrammiert ist, ist bei mir eher
Zufall.
Nicht Zufall. Also das ist es mal schon wichtig, dass man sieht, dass ich mir ist es wichtig, dass ich einen Faden in meinem Leben habe und diese Sachen schon einen Plan haben. Aber ich beschäftige mich halt nicht so viel damit, sondern ich mache es einfach. Also ich würde mich eher als der Gefühlsmensch dabei bezeichnen und gehe ganz viel nach meinem Gefühl.
Ja, bei dir ist wahrscheinlich nicht die Herausforderung der andere Job und die Familie, sondern der Blumenstrauß an unterschiedlichen Raddisziplinen, den du bedienst, oder?
Ja, also mein Familienleben könnte man jetzt nur als amateurhaft bezeichnen, mit einem Hund und einer Freundin. Da kann man mit zwei Kindern natürlich, kommen wir da auf ein anderes Level. Aber ja, ich habe sehr, sehr viele Standbeine und diese ganzen Standbeine sind dann zusammengerechnet mein Leben und meine Selbstständigkeit auch, weil ich ja auch davon lebe. Ich tue mir sehr schwer, alle Räder zu fahren, die daheim stehen, aber versuche trotzdem mal auf den Dirt, mal auf den Downhill, mal aufs Rennrad, auch aufs Motorrad. Und ich lieb's und das jongliere ich sehr gern, ja.
Wie viele Bikes? Das muss man jetzt schon wissen.
Immer eines zu wenig, als was man haben sollte.
Diese Formel X plus 1, oder?
Ja, N ist X plus 1. Genau.
Aber
so.
Komm, wir können so eine klassische Quartettfrage machen. Wer hat mehr? Daniel, wie viele Fahrräder?
Oh, in Einzelteilen 2 und zusammengebaut, glaube ich, 6.
So, und jetzt? Sticht? Oder?
Ja, ich glaube, das sticht. Es ist die Frage, wie viele Einräder zählen.
Okay. Aber schönes Stichwort. Wir kommen nicht drum rum. Einrad. Zunächst schon mal Fragezeichen. Und dann Downhill-Einrad. Die Frage wird dir wahrscheinlich nicht unbekannt vorkommen, aber erzähl mir mal ganz kurz, wie funktioniert das? Also wie das Prinzip Einrad funktioniert, verstehe ich. Aber dann die Evolution zu Downhill und dass du es ja wirklich auf die Spitze getrieben hast.
Keine Ahnung, warum es mich angesprochen hat, aber immer schon hat mich das fasziniert, dass man mit sowas Einfachem wie einem Einrad crazy Sachen machen kann. Und da kann man ja wieder zur Grenzerfahrung, also wenn man das dann ein paar Jahre lang trainiert und dann fährt man Double Diamonds in Whistler oder irgendwelche Klettersteige runter, dann das sind halt dann die Grenzerfahrungen, die ich für mich so mache und die mir taugen. Geht natürlich ein langer Prozess voraus, jahrelanges Training. Man beschäftigt sich halt dann auf einmal mit Bremspunkten, mit Gewichtsverlagerung und was weiß ich, damit man das dann schafft. Und Einrad-Downhill ist im Prinzip gleich wie normales Downhill. Es gibt, wenn man es im Rennen betreibt, ein Start und ein Ziel. Und wer es als schnellster schafft, mit Einrad darunter, hat gewonnen. Ganz einfach.
Ich finde, spätestens, wenn man mal ein Video anschaut, stellt sich einem gleich noch eine andere Frage. Und bei dir war es auch schon ein bisschen mit drin. Bremspunkt. Ihr habt da eine Scheibenbremse dran an den Dingern. Für mich war, ehrlich gesagt, Bremsen auf dem Einrad immer verbunden mit langsamer Treten. Aber dass man da irgendwo auf den Hebel drückt oder so, das konnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber das ist tatsächlich so, oder?
Absolut, weil man versucht, hier schneller zu werden. Und um schneller zu sein, braucht man ein größeres Rad und dann kleinere Kurbeln, also kürzere Kurbeln. damit die Beine oder die Füße nicht mehr so einen großen Radius machen müssen. Und dann kriegt man Drehmoment zusammen, das man mit den eigenen Knien nie mehr abfangen kann. Und da kommen dann Bremsen dazu, wo ich einfach einen Anker setzen kann, wie bei jedem normalen Rad. Der Unterschied ist halt, dass ich mich zurücklehnen muss, was am Rad nicht so funktioniert. Aber dadurch, dass ich nur ein Rad habe, muss ich halt meine ganze Kraft auf dieses eine Rad bringen.
Und die Bremse ist unterm
Sattel? Die ist unterm Sattel, genau. Also ich stehe auf den Pedalen und ziehe mich praktisch am Sattel runter, dass mich nicht aushebt. Und da ist ein Finger nur für die Bremse reserviert.
Ich muss bei diesem Thema, entschuldige Dani, ich muss ganz alles kurz nochmal weiter gut. Mit ja, einfach nur bei Kanada nochmal einhaken. Bist du dann mit diesem Einrad im Bikepark unterwegs gewesen oder wirklich auch nebendran auf den Trails? Weil ich kann mir jetzt nicht vorstellen, also ich kann mir wirklich nicht vorstellen, wie du Green Monster oder Dark Crystal oder sowas fahren willst mit einem Einrad. Das sind senkrechte Felsdinger oder senkrechte Wurzeldinger.
Es geht tatsächlich weitaus mehr, als man denkt. Die einzige Krux beim Einradl ist, dass man die Geschwindigkeit nicht schafft. Das heißt, der A-Line ist witzlos. Aber technisch kann ich vielleicht sogar mehr Sachen fahren als mit einem normalen Rad. Weil man sie eben, weil man sehr wendig ist und ja, weil ich es sehr, sehr lang trainiert habe, vielleicht auch. Ja. Aber das geht alles. Also man kann okay. Da wirklich, also mein höchster Drop, was ich nichts Falsches sage, ja, 3 Meter, 3,5 Meter.
Ah ja.
Ja.
Ordentlich.
Auf Hardback, also ja. Mit Ausrollen dann natürlich.
Wahnsinn. Was machen Zuschauer? Was ist, wenn du jemanden im Wald triffst? Wie ist da die Reaktion? Ungläubiges Staunen? Lachen? Oder sofort bist du im Interview gefangen?
Das ist der Vorteil zum Rad. Ich will niemand runterprügeln, sondern es finden alle cool. Vor allem so Touristen, die irgendwo das erste Mal in den Bergen sind und dann kommt einer mit einem Einradlader daher. Das ist also, da habe ich schon Momente erlebt, die haben es gar nicht fassen können. Ist immer ganz cool. Und ja, bleibe ja sehr gern stehen und erkläre es ihnen. Also das ist überhaupt kein Ding.
Ja. Das muss dir dann ja doch aber ähnlich gehen, wenn du erzählst, hey, mein großes Ding und Hobby ist 24 Stunden Fahrradfahren. Da wirst du doch auch des Öfteren in Erklärungsnot kommen und warum, wieso, weshalb. Genauso, was ich ja jetzt hier mit dir veranstalte.
Ja, das ist für viele, die das jetzt so auf hören im ersten Moment, ist es unvorstellbar, 24 Stunden lang auf dem Fahrrad zu sitzen. Und es gibt ja dann auch Blogleser oder Leute, die mir auf Instagram followen, die dann auch so, wenn ich so ein Rennen starte, mich da begleiten, ne? Und ich hatte schon mehrfach den Fall, es wurde mir dann auch erzählt, die gehen dann abends ins Bett, ja, und schlafen ihre 8-9 Stunden und wachen dann morgens auf und checken dann mal, wo ist denn der Daniel und fallen dann einfach ungläubig ab. Ja, in den 9 Stunden, wo ich gerade gepennt habe, ist der auf dem Fahrrad gesessen, ne? Und es ist auch tatsächlich so, obwohl man selber solche 24-Stunden-Rennen bewältigt hat, ja, du stehst immer erneut im Startblock und weißt, was für eine Mammutaufgabe vor dir liegt. Und in dem Moment, wo du im Startblock stehst, glaubst du oft selber nicht daran, jetzt 24 Stunden Rad fahren zu können. Ich meine, jeder, der berufstätig ist und abends mal aufs Radl sitzt, ne, der kommt von der Arbeit, geht 2 Stunden radeln und sitzt fix und fertig dann am Esstisch abends, ne, oder gönnt sich dann am Wochenende mal eine 6-Stunden-Tour und kommt dann heim und denkt, boah, also morgen ist Couchtag angesagt und nach 6 Stunden sind es bei mir halt nochmal 18. Und ich komme dann auch ab und zu nach 6 Stunden vom Training heim und denke, oh mein Gott, wie will ich nächstes Wochenende nochmal 18 Stunden dranhängen? Aber, und das kann ich jetzt jedem Zuhörer sagen, egal ob ihr irgendeine lange alpine Wanderung plant oder ein Halbmarathon rennen wollt oder ein Marathon, ihr könnt viel mehr, wie das ihr glaubt, ihr wisst es nur nicht. Also Grenzerfahrung bedeutet immer, ich gehe die Sache mal an. Und irgendwann komme ich an meine Grenzen und viele Leute suchen dann auch Grenzerfahrung und trauen sich aber gar nicht, die anzugehen aus Angst. Ich komme an meine Grenzen und schaff's nicht, was ja eigentlich ein Widerspruch ist. Grenzerfahrung bedeutet, ich habe eine Aufgabe vor mir, ich gehe sie an und wenn ich an meine Grenzen komme, gucke ich mal, wie ich dann weitermachen kann, ob ich heute schaffe, die Grenzen zu verschieben ja, ob ich über mich hinauswachse oder ob ich sag, heute ist jetzt nicht mein Tag. Ich kann keinen Haken an die Challenge machen. Und das ist eigentlich immer so. Du musst über dich hinauswachsen und die Grenze dann einfach verschieben.
Ist es für dich immer noch eine Grenzerfahrung?
Es ist immer noch eine Grenzerfahrung, weil du einerseits natürlich mit den Jahren zwar physisch besser vorbereitet bist auf diese Rennen, je länger du die gemacht hast, du weißt auch, du kannst es, aber du bist mental nicht immer gleich gut drauf, ne? Und da kann eine verpasste Trinkflasche bei der Crew oder einen Magenkrummeln oder das eine verpasste Gel oder ich kriege jetzt gerade meine Windweste nicht richtig zu, weil meine Finger mittlerweile taub sind. Das gibt's dann Kleinigkeiten, der Hintern, der wehtut, was dann für dich auf einmal ein unlösbares Problem wird. Nachts um 3, nachdem du schon 17 Stunden auf dem Rad sitzt, ne? Und du bist nicht immer mental in derselben guten Verfassung. Ja.
Aber jetzt hat Gerald gerade gesagt, also klar, war vielleicht jetzt das Thema Einrad, aber das glaube ich auch beim normalen Mountainbiken oder Trail-Mountainbiken, du probierst halt vielleicht eine Schlüsselstelle 3, 4, 5, 10 Mal, beim 12. Mal klappt's super. Aber wie trainiert man denn 24 Stunden Fahrradfahren? Trainiere ich das mit 48 Stunden Fahrradfahren, damit ich mich dann bei 24 langweile? Oder weil, wie funktioniert das?
Wie funktioniert das? Also,
das ist ja noch einen Wochentag weg mit Training, weil du ja am Dienstag 24 Stunden trainiert hast für Mittwoch.
Also meine längsten Trainingseinheiten gehen vielleicht 6 oder 7 Stunden. Ja.
Okay.
Und du musst aber, was du ganz, ganz wichtig machen musst, ist deine Ernährung und deine Fettverbrennung trainieren. Also als Beispiel, als ich die Weltmeisterschaft in Finale Ligure gefahren bin, habe ich 17.000 Kalorien verbrannt. Das sind so umgerechnet 11 Pizza Margarita, die ich da hätte essen müssen in der Zeit, ne? Und wenn du deinen Körper, und das ist auch die aktuelle Ernährung in der Gesellschaft, wenn du deinen Körper darauf trimmst, permanent Kohlenhydrate und Zucker zu dir zu nehmen, dann kannst du nicht so viel fressen, wie du gerade verbrennst, ne? Das heißt, du musst erstmal in der Lage sein, dass dein Körper auf deine Fettreserven zugreifen kann. Das heißt, dein Training ist auch viel mit Low-Carb-Ernährung verbunden, Fettstoffwechseltraining, Training ohne Essen, Training nur mit Getränken. Das ist das eine Thema. Und dann, unabhängig wie fit du bist, ne, der eine leidet nach 8 Stunden, der fittere nach 10 Stunden und der Topfitte nach 12 Stunden. Aber die zweite Rennhälfte ist nur mental. Mhm. Ja. Und mental trainieren bedeutet für mich, nicht zu sagen, ich trainiere jetzt 48 Stunden, damit ich nachher die 24 Stunden besser bewältigen kann. Mental bedeutet mich, ich versuche mein Training so angenehm wie möglich zu machen, indem ich ein abwechslungsreiches Training mache, damit ich nur in dem Rennen leiden muss. Ja?
Okay, ja.
Das ist mein Ansatz, ne? Und du musst dich auch dann mental durch diese Rennen hangeln. Also wenn du nur auf den Tacho guckst und sagst, ich möchte jetzt das 24 Stunden rumgehen, dann wirst du das Ziel nicht erreichen. Aber bei mir ist es so, nach 6 Stunden kommt ja dann die Lichtpflicht in so einem Rennen meistens. Das heißt, du fährst ja dann diese Trails oder die Rundstrecke in absoluter Dunkelheit. Und dann weiß ich, nach 6 Stunden gibt's bei mir immer einen Red Bull. Das heißt, mein erstes Ziel in einem 24-Stunden-Rennen ist, nach 6 Stunden einen Red Bull zu trinken.
Ah, so vorgeschriebene Belohnungsstufen.
Genau, okay. Ja. Und dann musst du ja regelmäßig anhalten, um den Akku deiner Lampe zu wechseln. Und dann gibt's halt nach 9 Stunden deinen Lieblingsenergieriegel.
Okay.
Ja. Und Pamela macht mir dann nachts, damit du irgendwann hast du auch keinen Bock mehr auf süßes Zeug, weil du ja nur ISO und Gels in dich reinkippst, dann hat mir Pamela, also meine Ehefrau Pamela, Nudelsuppe püriert. Und dann haben wir quasi den Deckel der Trinkflasche aufgebohrt mit einem 13er Bohrer, damit ich die pürierte Nudelsuppe während dem Fahren quasi in meinen Mund drücken kann. Und dann freust du dich halt, dass du zur Rennhalbzeit, wenn es halt 8 Grad hat, dir alles wehtut und keinen Bock mehr auf Gels hast, dir eine pürierte Nudelsuppe die Kinnlade runterdrückst, ne? Und so hangelst du dich bis zum Sonnenaufgang. Und dann kommt aber genau der magische Moment, diese Sonne kommt raus, du kriegst wieder ein bisschen Energie im Körper, die Wärme kommt und du denkst, boah geil, ich hab's gleich geschafft. Und dann guckst du auf den Tag und denkst, scheiße, es sind noch 8 Stunden. Ja. Und so kämpfst du dich dann tatsächlich durch. Ne?
Und Daniel, wie oft im Jahr kann man sich sowas antun? Beziehungsweise tust du dir das an?
Das kommt drauf an, was der Körper hergibt. Also nach den ersten Rennen, die ich gefahren bin, hatte ich geschwollene Knöchel, die Nervenbahnen in den Fingern sterben ab. Also du hast kein Gefühl mehr für die Finger. Und du brauchst 6 bis 8 Wochen, bis du wieder schmerzfrei gehen kannst. Also das eine ist natürlich die physische Erholung und danach ist es aber auch die mentale Erholung. Ne? Zu sagen, wann bin ich mental wieder bereit, so eine Aufgabe anzugehen. Und das Problem ist auch, dass viele Events sich natürlich komprimieren in den Juni, Juli. Das heißt, wenn die Nächte kürzer sind, das Wetter stabil ist und im Prinzip kann ich mir 3 solche Rennen irgendwie antun. Also angefangen im Mai, da machst du vielleicht im Juli nochmal eins und dann im August, September und zwischendurch fährst halt einmal einen 100 Kilometer Bike-Marathon oder fährst ein Rennradrennen. Ne? Ja, also ich verkraft so 3 Stück, würde ich sagen.
Weißt du, was skurril ist? Wenn ich mir einen Knochen brich, dann habe ich ungefähr die gleiche Regenerationszeit wie du, wenn du so ein Rennen fährst. Nach 6 bis 8 bis 10 Wochen ist der Knochen wieder zusammen. Das ist ein komplett anderes. Also,
aber das kommt aber hoffentlich nicht in jedem deiner Rennen vor.
Nein, ohne dass du dir einen Knochen nein, und ich mache es ja nicht freiwillig. Es ist der Unterschied.
Ja, aber man darf ja auch nicht vergessen, ich hab den Sport 2016 war mein Ziel, das erste Mal in Rennen über 100 Kilometer zu fahren, also mit dem Lebensalter von, was war ich da, 36 oder so, bin ich noch nie über 100 Kilometer Rad gefahren. Ne? Und jetzt bin ich 44 und fahre Ultrarennen. Ich bin jetzt auch nicht der Modellathlet, der das seit Jahrzehnten macht oder der da vielleicht besonders talentiert ist. Das können andere Athleten sicherlich besser, aber das ist meine Story. Ne? Also so funktioniert es für mich.
Gerald, du saßt jetzt auch die ganze Zeit da und hast eigentlich einen Kopf geschüttelt. Das ist für dich eigentlich eine Fremdsprache gerade gewesen, oder? Was nicht deine Leistung um Gottes Willen schmälern nein, nein. soll, aber dein Alltag wird höchstwahrscheinlich anders aussehen.
Genau. Also wir haben die lustige Situation gehabt, dass ich zufällig in Kroatien war und Biken war und ein cooler Pool war und dann schreibt der Daniel mir, hey du Sau, ich bin gerade 24 Stunden im Kreis gefahren. Es war halt so lustig, weil es halt wieder die zwei Welten voll aufeinander prallen. Aber es ist in Bezug auf die Schmerzen und auf was du da erlebst oder erleben musst in diesen 24 Stunden, ist es mir irgendwie eine fremde Welt. Aber wo ich es verstehe, ist einfach dieser Prozess, dass du irgendwas machst, was weh tut und dann wirklich dich durchkämpfen musst und dann irgendwann dieses Erfolgserlebnis hast und diese Vorbereitung, diese Nachbereitung, die Regeneration, dass das einfach wunderschön ist, das zu durchlaufen, weil dich das als Mensch ausmacht. Und ob du jetzt da irgendwie einen super schweren Wandersteig runterpasselst oder ob du dich jetzt 24 Stunden irgendwo durchquälst, im Endeffekt läuft es immer aufs Gleiche hinaus, dass du halt irgendwas geschafft hast, wo du hart hingearbeitet hast. Und das macht mich aus, das macht Daniel aus und das macht, glaube ich, ganz viele da draußen aus, die so ein Hobby haben.
Ich glaube, es ist wahrscheinlich vielleicht bei dir minimal vergleichbar mit vielleicht nicht ganz deinem Film- und Fotofahreralltag, aber wenn ihr auf Reisen geht, gerade in ja, sage ich mal, unbekanntere Länder oder unbekanntes Terrain, wo man dann auch nicht ganz genau weiß, wie man wo rauskommt, wie Daniel nicht weiß, wie und wo er, in welcher Verfassung er wann wo rauskommt, oder?
Ja, also vergleichen ist immer schwierig, aber wir waren zum Beispiel letztes Jahr mit Gerhard und Martin in Kirgisistan und waren von diesen 20 Tagen, die wir unterwegs waren, 9 Tage komplett remote. Und da hast du nicht gewusst, was passiert. Du hast gewusst, wenn irgendwas passiert, da kommt keine Hilfe. Und auf einmal kommt der Schneesturm, wo die Finger und die Füße und alles Mögliche abfriert. Und du musst da durch. Und das tut dann auch weh. Und es muss aber eine Lösung geben. Also es ist ja, auch was, wo man kämpfen und leiden muss und damit man was geschafft hat. Also im Endeffekt decken sich diese ganzen Erfahrungen irgendwo.
Hast du Trainingszeiten oder ist es bei dir der freie Dienstagnachmittag, wo du Radl fahren gehst? Und das ist dann Training?
Ich würde es niemals als Training bezeichnen. Also wenn ich ein Ziel habe, wie zum Beispiel Flatlands oder ich bin mal den Dolomitenmann mit einem Einrad gefahren, falls den Dolomitenmann wer kennt, das war eine richtig dumme Idee. Aber dafür trainiere ich schon, weil dann weiß ich, wenn ich da nicht trainiere, das kannst du nicht. Also dann ist es was anderes, dann nenne ich es Training. Aber wenn ich jetzt nichts Gravierendes vorhabe, dann gehe ich wirklich Radfahren, weil es mir Spaß macht.
Also wirklich das Hobby zum Beruf gemacht, oder?
Ja, wobei ich lernen habe müssen, das auch zu unterscheiden. Weil wenn du jetzt, keine Ahnung, auf einer Produktion bist, dann hat das nichts mit Radfahren zu tun. Oder wenn du coachst, dann lege ich dort all meine Energie rein und schaue, dass ich das den Kunden oder den Coachlingen halt so cool wie möglich mache. Aber da habe ich nichts vom Radfahren per se. Und da muss man unterscheiden zwischen beruflich Radfahren und wirklich zum Spaß Radfahren, wo mal keine Kamera zum Beispiel dabei ist.
Das heißt, allein schon eure Geschichten vom Radfahren könnten jetzt aus meiner Warte nicht unterschiedlicher sein. Wenn man euch jetzt beide auch noch optisch betrachtet, also wer einmal Gerald Rosenkranz googelt und Daniel Bürgin googelt, das könnte auch optisch nicht anders sein, außer dass sie vielleicht beide groß sind. Wie seid ihr denn dann euch über den Weg gelaufen, um zu sagen, hey, die beste Idee von uns beiden ist, wir gehen zusammen Fahrrad fahren?
Ja, recht einfach. Wir haben uns beim Athletentreffen von einem gemeinsamen Sponsor getroffen. Da waren viele Athleten, aber irgendwie hat es gefunkt. Und wir haben beide unabhängig voneinander gewusst, wir müssen irgendwas anreißen.
Ja, also es ging, ich habe den Gerald dort kennengelernt in Stuttgart beim Athletentreffen. Wir hatten vorher nie kommuniziert, ich wusste auch nicht, wer da kommt. Wir haben einen Mittag verbracht mit anschließendem Fotoshooting. Also wir haben uns da auch quasi null kennengelernt jetzt wirklich. Aber es war relativ schnell klar, irgendein Blödsinn müssen wir uns ausdenken und zusammen zu machen. Wir haben es dann immer so über ein Jahr einmal WhatsApp und so, aber es hat dann doch gedauert, bis wir mal was zustande gebracht haben oder uns einigen konnten, was es überhaupt werden sollten. Aber das ist so, es stimmt die Chemie, ja, es muss auch gar nicht, du musst nicht meinen Style haben, du musst auch nicht das Radformat haben, aber du bist eine coole Sau und ich habe Bock, was mit dir zu machen. Und so war eigentlich das Gefühl mit dem Gerald und noch verstehen wir uns umgekehrt scheinbar auch. Und das war dann quasi so der Startschuss, nur mal gedanklich zu sagen, irgendwann müssen wir mal was zusammen machen.
Und der Schmarrn, den ihr dann zusammen gemacht habt, das sind die Flatlands 300, oder? Und das ist wahrscheinlich näher an deiner Domäne, Daniel, als an deiner, Gerald, oder? Ja. Erzähl mal, was ist das für jemand, der es noch nie gehört hat?
Ich hätte ja irgendwas gemacht, wo man ja bergab fahren muss, aber im Endeffekt waren keine Höhenmeter dort zu fahren. Also zwecks bergauf fahren gut für mich, zwecks bergab fahren eher, habe ich meine Stärken nicht so ausspielen können. Flatlands 300, ganz einfach beschrieben, 300 Kilometer durch die Niederlande, 600 Höhenmeter und das auf sehr unguten Untergründen.
Ja gut, wir mussten uns auch vorab erstmal über ein Radformat einigen. Also wir haben mehrfach telefoniert, wollen wir irgendwas mit dem Rennrad machen, Alpenüberquerung oder irgendwo cool Mountainbiken gehen, mit Trails fahren. Und ich meine, der Gravelsport boomt und es war sogar der Gerald, der irgendwann gesagt hat, er hat so dieses heroische Bild im Kopf von den verdreckten Gravelbikern. Wir hatten beide auch ein Gravelbike und dann sind wir natürlich beruflich wirklich auch eingespannt. Und dann ging es eigentlich nur darum, im Juni haben wir ja noch nichts vor. Wo gibt's denn ein Event, wo wir im Juni hin könnten? Also die Flatlands war nur die logische Konsequenz daraus. Wir haben im Juni Zeit. Okay, es ist in Holland. Okay, es ist flach wie ein Kartoffelpuffer. Lass uns da hingehen. Ne? Es sind 300 Kilometer.
Wird schon gehen.
Ne? Und so ist dann quasi man völlig unkompliziert quasi die Idee geboren worden, wir gehen nach Holland und fahren in 300 Kilometer Ultra Adventure Race, wie man es auch nennen will. Ne?
300 Kilometer ist dann ein Klacks für dich?
Ich sag mal jein. Natürlich bin ich solche Distanzen gewohnt, aber bei mir war es dann so, dass ich, ich glaube, 2 Wochen vor dem Event einen Weisheitszahn gezogen gekriegt hat. Und man weiß ja, Männer sind besonders wehleidig, ne? Und für mich war es dann so ein Kaltstart aus, mir tropft noch so ein bisschen das Blut so in die Backe rein, ja, und ich habe auch noch ein bisschen hier Schmerzen und muss mir halt das Energy Gel in die andere Backe drücken. Aber es ist dann so ein Kaltstart und es war tatsächlich nicht so ein Selbstläufer wie gedacht für mich. Ne? Ja.
Und du, Gerald, bist du schon mal 300 gefahren davor?
Auf der Straße mit dem Rennrad einmal und kann mich erinnern, das hat extrem weh dann in den Handgelenken, im Knack, im Hintern sowieso. Aber zum Glück vergesse ich solche Sachen und habe mir gedacht, das kann wohl nicht so schlimm werden.
Du hast ja dann quasi dieses Projekt auch begonnen mit, na, das kann ja das langweiligste aller Zeiten werden oder einem Satz in dieser Art. Wurde es so?
Es war wirklich so meine Sorge, weil wir einen Film gemacht haben darüber, dass das langweilig wird, weil wir im Endeffekt fahren wir 300 Kilometer irgendwo herum, sind 2 unbedeutende Typen und ja, was soll da so spannend werden? Aber das Spannende hat sich halt daraus ergeben, dass wir so unterschiedlich zueinander sind, dass ja, dass es einfach super witzig geworden ist eigentlich im Endeffekt.
Inwiefern habt ihr da voneinander profitiert? Also eben von eurer Unterschiedlichkeit vielleicht auch. Gerald, du hast...
Also ich kann viele Sachen nennen, wo ich von Daniel profitiert habe und von seiner Crew. Ich wüsste im Gegenzug nicht, wovon du von mir profitiert hast. Windschatten hin und wieder, aber das hat sich eingrenzen können.
Ja, nee, ich habe das, weiß nicht, ob ich es im Video schon gesagt habe. Ich finde die Leichtigkeit, wie der Gerald so eine Sache angeht. Ja, ich habe dann, glaube ich, auch im Video gesagt, der Gerald, der wird dann morgens vorm Start schnell an die Tanke gehen und sich ein Sixpack Corny-Riegel kaufen und so in den Ultrarennen gehen. Das wäre jetzt gar nichts für mich, aber ich finde die Leichtigkeit, wie der Gerald einfach sagt, ja, ich mach's jetzt einfach mal, weil viele Leute, die so ihren sportlichen Zielen hinterherjagen, sind dann gehemmt dadurch, die Sache nur mal anzugehen. Und ich finde, das ist eine große Inspiration zu sagen, ich gehe es jetzt einfach mal an. Ne? Ja. Und das fand ich jetzt gut. Und ansonsten, ja, ein bisschen Windschatten hast du mir schon auch gegeben. Das wird schon toll, ne? Ja.
Muss ich sagen. Ich glaube, ganz ehrlich, also wer jetzt den Podcast zuhört, vielleicht drückt ihr am besten jetzt mal auf Pause. Guckt euch den YouTube-Link in der Podcast-Beschreibung erstmal an, schaut euch diesen 13-minütigen, 14-minütigen Film an und steigt dann wieder ein, weil dann, glaube ich, ist es noch besser zu verstehen, wie diese Unterschiedlichkeit einfach ist. Weil Daniel, du quasi schon in der Vorbereitung, Lycra, knalleng, eigentlich fast 2 Nummern zu klein, Gerald daneben im Hawaii-Hemd. So geht's schon mal los. Und dann allein auch dieses erste Momentum, dieser ungläubige Blick von Gerald, wie du erklärst, dass das jetzt die fertig gemischten Trinkflaschen sind. Und Gerald, du siehst wirklich in diesen Augen fertig gemischte Trinkflaschen.
Ja, und dann haben sie mich gezwungen, auch noch dazu, die auszutrinken. Das ist gar nicht leicht, so was 2 Trinkflaschen pro Stunde zu trinken.
Die Crew hat ja dann auch im Film gesagt, dass du zu wenig trinkst. Ne? Die Crew ernährt mich ja in den Rennen und die gibt quasi vor, was ich zu mir zu nehmen habe. Also die halten mich da am Leben. Und beim 24-Stunden-Rennen, wo ich herkomme, ist es ja so, du musst Standzeiten minimieren. Ne? Das heißt, der, wo die meisten Runden sammelt, binnen 24 Stunden bei einem Rundstreckenrennen, hat gewonnen. Und in dem Moment, wo du stehst, sammelst du keine Runden. Ne? Und meine Crew ist da drauf getrimmt. Der eine steckt neue Flaschen am Rad, der nächste gibt dir eine frische Brille und der andere schmiert dir die Kette. Und da gibt's auch so eine schöne Szene im Video, wo wir an den Boxenstopp fahren und wir quasi den Service wie in der Formel 1 kriegen. Ich will schon weiterfahren und der Gerald hat noch nicht mal die Stempelkarte gezogen, um sich den Checkpoint stempeln zu lassen. Ne? Und das ist, glaube ich, er war dieses Getaktete oder Organisieren und woher soll er es dann auch wissen, so gar nicht gewohnt. Ne?
Ja. Zu der Crew habe ich eine Frage. Du hast vorher gesagt, 10 Leute sind das im Prinzip, die dich da versorgen. Jetzt wahrscheinlich nicht auf jedem Rennen 10 dabei, aber trotzdem ist das ja irgendwie ein Pool an Leuten. Ja, die man sich irgendwie, ja, wie schafft man das, dass man 10 Leute zur Verfügung hat, die einem da helfen?
Also es sind wirklich Leute, die mich da auch ehrenamtlich supporten und die dann auch durch das Lesen meines Blogs sich angeboten haben, da mitzuwirken. Sei es der Jojo, der Blog-Admin ist bei mir, oder auch ein Andreas Barth, der die Blogbeiträge Korrektur liest. Dann hast du einen Physiotherapeuten, der dich halt vorm Rennen mal durchknetet. Und dann hast du ja eine Crew, wo ich sage, ich brauche eigentlich immer 2 Personen, die dabei sein müssen, weil das eine Crewmitglied macht die Nacht komplett durch, um mich zu verpflegen. Und das andere Crewmitglied muss dann zwischenzeitlich mal schlafen, um das Auto und mich am nächsten Tag heimzufahren. Weil wenn alle 24 Stunden die Nacht durchmachen, kommen wir am nächsten Tag nicht mehr heim. Ne? Das heißt, die wechseln sich so ab mit Schlafen und mich verpflegen, die ganze Nacht durchmachen, Trinkflaschen anrichten, die Akkus für die Nacht laden, das Wohnmobil entpacken und bepacken, nachts die warmen Kleider rausholen. Und die sind teilweise genauso so fertig, wie ich auch. Ich meine, wir hatten Rennen, da sind nachts Temperaturen 3, 4, 5 Grad und dann stehen die im Dunkeln irgendwo im Wald und halten die Trinkflasche warm, nur um sie mir 30 Minuten später zu geben, wenn ich für 3 Sekunden da dran vorbeifahre. Ne? Und das nächste ist auch, ich fahre ja diese Rennen quasi, was Ergebnisse betrifft, blind. Also ich starte und habe 24 Stunden lang keine Ahnung, auf welchem Platz ich bin, weil ich jetzt nicht weiß, der Fahrer, der mich gerade überholt, hat ja gerade eine halbe Stunde Pause gemacht und ist in Wirklichkeit eine Runde hinter mir oder hat er mich gerade überrundet. Das heißt, die geben mir auch vor, wann ich wie schnell fahren muss, wann ich mal rausnehmen kann. Das heißt, ohne die bin ich wie so ein hilfloses Baby, ja. Ja, das ist so, ja.
Wusstest du, Gerald, dass Daniel das Ganze so ambitioniert angeht? Gerade auch, wenn man jetzt ja sagt, dass sich Flatland 300 irgendwie damit wirbt, in Anführungszeichen, es ist kein Rennen, sondern eher eine Veranstaltung. Wusstest du, dass du auf diese Art von Vorbereitung treffen wirst?
Er hat öfter davon geredet am Telefon und ich habe mir gedacht, ja cool, klingt ja lässig, aber was dann auf dich zukommt, kannst du nicht irgendwie begreifen. Also ich habe es nicht begreifen können. Und mir ist es, also spätestens da bewusst worden, wo ich irgendwo zugefahren bin zum Boxenstopp und ich habe plötzlich eine andere Brille aufgehabt, weil die Sonne draußen war und sie haben gewusst, okay, die Sonnenbrille gehört jetzt drauf. Die Brille war unten und drauf und die haben nicht einmal hingegriffen. Und dann denkst du, und auf einmal sind die Flaschen aufgefüllt. Die Trikottaschen sind voll mit Gels. Und dann sagt er, jetzt trinkst du das und dann in einer halben Stunde trinkst du das und das ist. Und dann bist du so, was ist jetzt gerade passiert? Und dann ist schon wieder weitergegangen. Und dann realisierst langsam, was für eine Professionalität dahinter steckt und wie die das schon perfektioniert haben. Und umso lobender will ich halt hervorheben, wie sie einen Amateur wie mich da integriert haben und nämlich so gut integriert haben. Also das war einwandfrei.
Dennoch musstest du an den Essensständen fragen, ob du den Kuchen essen darfst oder ob du jetzt an den strikten Gelplan gebunden bist.
Der ist ja so streng. Da sagt er, das muss und das auf keinen Fall. Und dann habe ich natürlich fragen müssen, weil weiß ich nicht, ob ich das Schokobrot essen darf.
Da schmunzel ich heute noch an die Seele, wo du dir Kalorien rein machen will. Ich muss erst den Daniel fragen. Aber ja, natürlich, das, was du darfst dir auch gönnen, was dir gut tut, ist auch ganz wichtig. Da sind wir wieder beim Mentalen, bei meinem 6-Stunden-Red Bull. Also so ein Stück Apfelkuchen ist schon mal cool. Und ich glaube, wir haben uns einmal an der einen Verpflegungsstelle auch 2 Krebs reingepfiffen, weil wir echt fertig waren. Die taten echt gut, ne?
Ja. Ich glaube, das war bei der letzten, da habe ich mal genau alles reinpfiffen, was ich dort irgendwo gefunden habe.
Also es ist schön, wenn die Betreuer für dich am Krebsstand anstehen, ne, und das nicht selber machen musst. Das ist herrlich.
Aber du warst aber auch nicht bereit, Daniel, quasi das irgendwie lockerer oder als Spaß zu sehen, weil auch wenn du deinen bereits angesprochenen Blog siehst, ich glaube so Satz 5 oder so in diesem Artikel über das Rennen ist, du machst irgendwie am Tag davor oder am Anreisetag Vorbereitung und der Gerald kommt mit dem Bier in der Hand. So, und da liest du schon dieses Entsetzen in deinem Blog, was denn da los ist. So dass du sagst, du konntest aber auch quasi nicht zurückstecken und zu sagen, komm, mach mal zum Spaß.
Jein, ja. Also das Zurückstecken ist schon mal, nein, das wäre jetzt falsch ausgedrückt. Mir war klar, ich will was mit dem Gerald zusammen machen und ich will das Ding mit dem Gerald machen. Das heißt, die Ambitionen, irgendeine gewisse Leistung erbringen zu wollen oder zu müssen, waren da schon mal weg. Ich wollte das Ding mit dem Gerald machen. Das war wichtig. Fakt ist aber auch, den Anspruch hatte ich an mich selber, vielleicht der Gerald auch an mich. Ich hatte schon auch das Gefühl, dass ich den Gerald ein bisschen durch dieses Rennen oder durch diese Kilometer auch leiten und führen muss. Und selbst wenn der Gerald vom Start weg gesagt hätte, Daniel, ich kann nicht im Wind vorne fahren, dann wäre ich die 300 Kilometer im Wind vorne gefahren, um ihm Windschatten zu geben. Und das geht aber nur, wenn ich das für mich mit derselben Professionalität betreibe. Ich wollte auch für den Gerald da sein und das ging nur, wenn ich in Topform da bin. Ja, deswegen hat diese Professionalität nichts damit zu tun, dass ich sag, ich wollte dabei keinen Spaß haben. Ja.
Habt ihr da vorher, vor dem Rennen, über Ziele gesprochen und habt ihr da irgendwie eine gemeinsame Zielvorstellung gehabt oder vielleicht sogar auch ganz unterschiedliche?
Ich glaube nicht, oder? Nee. Ich meine, das einzige Ziel, das ist eh das klassische Schaffen.
Ankommen.
Aber irgendwie war das klar, dass wir das schaffen. Keine Ahnung, mir war es klar.
Aber beim Gerald haben sich dann ganz, ganz schnell, ich glaube, das waren schon 30 Sekunden nach dem Start, Racer-Gene entwickelt. Ja, wo ich sagen muss, Junge, mach mal halblang. Wir haben sicherlich noch 15 Stunden vor uns oder 13. Du kannst jetzt nicht mit dem Gravelbike mit einem 35er durch den Matsch ballern. Das geht nicht. Ne? Also ich war eigentlich mehr dabei, den Gerald am Anfang zu zügeln, wie das ich jetzt gesagt habe. Lutsch mir mal am Hinterrad ein bisschen im Windschatten.
Das war hart, muss ich sagen. Also so viel Kraft, die man da hat und man denkt sich, man kann da jetzt mal vorfahren und man fährt nur im Stau und die fahren so langsam herum und ich will halt anzahnen und dann der Daniel, nein, wart, wir brauchen die Kraft noch, wir spaß dir auf. Und dann hat er halt diesen Satz gesagt, du wirst sehen, alle, die uns jetzt überholen, die haben wir am Ende wieder. Und ich so, ja, kann nicht sein, wenn wir so weiterkriechen. Und tatsächlich, fast vorwärts, 12 Stunden oder was? Na, was sind wir gefahren? 11 Stunden oder 12 insgesamt. Aber viele Stunden vor danach haben wir die Reihe nach eingeholt wieder. Tschack, tschack, den gefressen. Das war schon ein sehr cooles Gefühl. Und am Ende ist in mir Kraft aufgestiegen, die habe ich nicht gekannt. Das war sensationell.
Das Graveler High. Nicht nur das Runners High, sondern das Graveler High.
Muss so sein. Und dank dieser Einteilung, also dank der Ernährung, dank dieses Pacens, dank dieser Zivilisiertheit von Daniel und seiner Crew hat das dann am Ende wirklich gut funktioniert. Und wir sind da vorgeprescht mit einem Schnitt, da wird es mir jetzt noch ganz anders.
Und auch wenn es kein Rennen ist, schaut man am Ende dann in die Ergebnisliste.
Ja, sicher. Da waren wir eh ganz gut eigentlich.
Ja, für das, dass wir da, es war ja ein freier Start, wir sind nicht mal pünktlich zur Startzeit gestartet, sondern irgendwann vorgelaufen zur Startlinie, uns umarmt und dann mal losgetingelt. Und irgendwie waren wir, glaube ich, am Anfang im Rennen. Pamela hat uns da gestalkt über den Live-Tracker, irgendwie auf Platz 250 oder so. Und zum Schluss sind wir, glaube ich, bei Platz 50 reingekommen. Ja, für das, dass wir uns dann noch Krebs gegönnt haben. Ja, und noch hier das Foto für den Film. Ja, und das heißt, wir haben dann auf der Strecke 200 Nasen überholt, ne, für das, was wir es da gechillt gemacht haben, ne.
Ja.
Und das war eigentlich ganz, ganz cool. Ja.
Wie stelle ich mir das generell vor? Also ist 300-400 Starter sowas oder mehr, weniger? Pi mal Daumen.
300, oder?
300, ja, 300. Also 300. Ja, ja, okay.
Ich glaube, es war limitiert auf 300 Starter und dann haben sie, glaube ich, nochmal 50 zusätzlich zugelassen. Ja, aber auch da gibt's dann natürlich Leute, die sagen, hey, ich fahr so einen Don't Call It Race von Verpflegungsstation, mach da ein Stündchen Pause, gönn mir ein Espresso dort und dann gucke ich, wie ich durchkomme. Und ich glaube, ein Jahr davor ist Thomas Decker mitgefahren, das war mal ein Profi bei Rabobank, der Tour de France gefahren ist, der dort die Bestzeit hält. Also die persönlichen Ziele von für mich ist es ein Rennen bis hin, das ist für mich eine lange Tagesausfahrt, startet da jeder, ja.
Und dann kannst du dir aussuchen, ob du das als Einzelstarter machst oder sozusagen als Pärchen, als Duo zusammenfährst. Ihr seid als Duo gefahren und das heißt, man klebt Rad an Rad, man macht alles zusammen und fährt dann auch zusammen gegen alle anderen.
Wir waren tatsächlich gemeldete Einzelstarter, obwohl man als Paar sich melden konnte. Aber für uns, sind wir wieder beim Punkt von vorhin, ich bin da hingekommen, um mit dem Gerald 300 Kilometer durch Holland zu fahren. Ja. Mhm. Und für mich ist der Dreh- und Angelpunkt in diesem Event gewesen, dass diese Geschichte, dieses Abenteuer, das erlebe ich heute mit dem Gerald. Deswegen war für mich alles andere da egal.
Hey, jetzt haben wir ein paar Mal schon über den Film gesprochen. Also irgendwie ist das dokumentiert worden. Und ihr müsst irgendwie diese lange Zeit im Sattel rumkriegen. Ich denke, die Jungs und Mädels, die das gefilmt haben, die konnten vielleicht ab und zu ins Auto steigen, aber irgendwie mussten die auch einen langen Arbeitstag, vermutlich, oder?
Ja, und einen ziemlich stressigen sogar. Weil die haben ja dann immer wieder schauen müssen, wo kreuzt die Strecke der Straße, dann dort warten, dann haben sie uns rauserkennen müssen aus dem Feld. Also die haben da wahnsinnig gute Arbeit geleistet. Also wo ich das Video gesehen habe, war ich völlig begeistert, was die aus dem rausgeholt haben, weil das war schon sehr stressig und das weiß man ja vorher nicht, was man da zusammenbringt.
Jetzt ist ein Film-Fototeam für dich, Gerald, nicht ganz ungewöhnlich, wenn du auf dem Fahrrad sitzt. Für dich ähnlich, Daniel, oder war das für dich schon so ein wenigstens hier ein bisschen neue Erfahrung?
Ja, das war für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung, weil ich bin Radsportler und kein, also auch so mein Social Media ist vielleicht jetzt nicht so tauglich. Also ich schreibe Blogbeiträge, um die Leute zu unterhalten. Und ja, das sind Fotos, die meine Crew machen mit drin oder von Sportograf. Und auch mein Ziel war da immer, andere Sportler auch zu motivieren, zu animieren. Und dass ich jetzt da einen Film drehe und mit Drohne gefilmt werde und ein Auto mit Tempo 50 nebenher fährt in der Abfahrt und dann da raus fotografiert. Und ich habe da noch eine Szene im Kopf, das ist, eigentlich hätte man die filmen sollen. Ich fahre da voll verbissen auf Kopfsteinpflaster im Windschatten, habe Angst, dass ich da irgendwie auf die Fresse fliege, bin schon so ein bisschen müde und angenockt. Und auf einmal fährt die Filmcrew auf dem Fahrrad freihändig mit der Kamera so an mir vorbei. Ich denke so, what the fuck, ich bin voll am Limit und er filmt mich freihändig fahrend. Ja, und ich dachte, ja, es war schon Neuland. Ja.
Sehr gut. Wie ist es für die anderen Rennteilnehmer oder wurde das völlig weg ignoriert? Oder ist man nie so im Pulk? Ist man auch mal alleine?
Hin und wieder ist man Mutterseelen allein. Hin und wieder fährt man im Pulk. Aber die das gefilmt haben, die haben schon ein bisschen Erfahrung und wissen, wie sie niemanden in die Quere kommen. Also es war jetzt nicht so ein Star-Gehabe, das wir da gehabt haben, sondern die sind halt dann irgendwo gestanden, haben einmal auf uns reinzoomt oder sind mal mit auf der Seite, aber das war jetzt, glaube ich, nicht so ein Impact, oder?
Okay, es entstand kein Rummel um euch.
Nein, das würde ich nicht wollen.
Jetzt, wenn man euch zuhört, finde ich, hört sich das dann schon immer alles so locker und leicht an. Eigentlich war eh klar, dass wir es schaffen, hast vorher gesagt. Gab es mal einen Punkt, wo ihr auch gezweifelt habt?
Ach, Kilometer 200, weißt du? Oder war das 200?
Schaut schon
zwischen 100 und 200. Da war teilweise also Beachvolleyballplatz tiefer Sand, wo du 500, 600 Watt in die Pedale trittst für das, dass du ein paar km/h fährst. Und dann rauskommen auf kilometerlang verhärteten Schlamm mit Hufabdrücken von Pferden. Also das hat so dermaßen geschlagen. Es ist alles locker geworden, du bist komplett damisch geworden. Das war wirklich, da haben wir beide, glaube ich, einen brutalen Einbruch gehabt.
Ja, also es gab Tiefen, also auch es gab dann mal zwischendurch einen Asphaltabschnitt, wo wir dann auch in einer großen Gruppe waren, wo du echt hinten mehr am Bremsen warst, wie am Treten im Windschatten. Und auf einmal sagt einer zum Gerald, hey, du saust uns gerade alle ein, du hast ein Loch im Reifen, ne? Und wir mussten anhalten, die 40 Leute fahren weiter. Gut rollender Asphalt, eigentlich Gegenwind, und du weinst eigentlich nur innerlich und denkst, Scheiße, jetzt müssen wir alleine im Wind kämpfen. Also solche Langstreckenrennen haben natürlich mental immer auch Höhen und Tiefen, ne? Aber ich kann mich dann auch noch an die letzten 50 erinnern, wo wir plötzlich angefangen haben, die Gruppe zu zerlegen, ja, und alle abzuhängen, weil wir als Erste in dem Ziel sein wollten, was gar kein Rennen war. Ja. Das heißt, nach Kilometer 250 war es mal wieder besser, wie vielleicht bei Kilometer 150. Ne? Und das ist gerade dieses Abenteuer, von dem ich immer rede, weil du nicht weißt, wie geht sich die Geschichte nachher aus. Ne?
Vielleicht eine unappetitliche Frage, aber wie schaut das aus mit dem Sitzfleisch? Also das stelle ich mir furchtbar vor. Oder selbst wenn man da trainiert ist, gibt es da Profi-Tipps? Oder?
Also das ist auch meine größte Sorge, weil das, was ist, was schlimmer ist, als also zuerst tut er was weh, bevor er die Beine wehtun oder die Kraft ausgeht. Das ist meine Erfahrung. Und man kann nur viel am Rad sitzen davor. Ich glaube, das ist der einzige Schlüssel. Und einschmieren davor, that's it. Und den Rest muss man durchbeißen. Wehtun tut sowieso an irgendeinem Punkt. Also da muss man durch. Auf das stellt man sich dann ein, wenn man nicht ganz realitätsfremd ist.
Wenn wir mal, jetzt habe ich notiert, Kopfsteinpflaster, Sand und was war es noch? Verhärtete Erde mit Pferdehufabdrücken.
Und wie? Matsch, tiefer und, Matsch, tiefer ja, Matsch.
Und tiefer Matsch.
Also einmal bin ich fast über den Lenker gegangen.
Das ist dann quasi Niederlande 300 Kilometer. Ist das eintönig, öde und nur der Bodenterrain wechselt sich? Na. Oder ist es, wie stellt man sich das vor? Weil das ist auch so, wo ich mir denke, ja gut, ich gucke halt bis zur Horizontkrümmung und darauf fahre ich zu.
Es war weitaus schöner, als wir uns das vorgestellt haben. Und die Landschaft hat sich ja irgendwie verändert und es war teilweise wie in der Wüste. Wie würdest du das beschreiben?
Ja, ein Teil war ja durch so ein Naturschutzgebiet, ja, mit ein bisschen Moor, mit so verrottetem Holz, dann auch wieder Sand, das war wunderschön. Dann gab's malerische Dörfer, ja, wo man durch ist. Dann, was man auch nicht weiß, ist, in Holland wird ja viel Reitsport betrieben. In vielen Dörfern haben die Autostraßen aus Sand. Du hattest also dann auch mal geile Sandstraßen. Wildpferde sind auf der Strecke rumgelaufen. Also es war für mich, gut, da gehört nicht viel dazu, wenn man 24 Stunden durch einen Olympiapark fährt oder um den Alfsee rum, dann ist vieles ganz schnell auch viel geiler. Aber Holland hat mich da, oder gerade die Streckenführung dort hat mich vom Landschaftlichen her hat mich das sehr erfüllt. Ich fand das sehr, sehr geil, dort Rad zu fahren. Definitiv.
Ja, weil gerade das ist ja gerade für dich, Daniel, wahrscheinlich wirklich mal was anderes, 300 Kilometer A nach B, als, Entschuldigung, das Wort, stupide Kreise fahren. Was tust du in der ganzen Zeit?
Wenn ich Kreise fahre?
Ja. Ist man dann diehard Radfahren oder bist du quasi schon Audible Hörbuch Gold Member, weil du alles durch hast? Oder?
Nee, also die Musik darf ich dann auch immer erst nachts nehmen, weil das wieder einer dieser Belohnungen ist. Ja.
Wow.
Ja.
Okay.
Und es ist stupide Wattzahl gucken, Alarm beim Garmin beachten, wenn er dir sagt, drück dir jetzt das Gel rein. Und im Prinzip die ersten 6 bis 8 Stunden in so einem Rennen, du, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, das ist wie der Vorspann im Kino. Ja, bei den ersten 6, 8 Stunden wartest du eigentlich darauf, dass das Rennen losgeht. Weil das Rennen beginnt erst in der Nacht, wenn es schwer wird, wenn andere aussteigen, wenn andere Pausen machen, wenn andere anfangen, in den Steigungen ihre Fahrräder hochzuschieben. Du musst also erstmal darauf warten, dass es so scheiße schwer wird, dass du einen Unterschied zu den anderen machen kannst. Weil 6 Stunden schnell Radfahren kann ziemlich jeder, der so ein Rennen startet. Ne? Und dann gehst du, und das sage ich immer, ne? Nachts gibt's die Leichen und im Morgengrauen siehst du die Opfer. Nachts bereinigt sich die Starter- und Ergebnisliste in dem Rennen. Und dann geht's die letzten 6 Stunden, ich sage jetzt mal von Sonnenaufgang 6 Uhr bis Zielschluss 12 Uhr oder Zielschluss 14 Uhr beginnt dann das Rennen am nächsten Tag, wo du aktiv noch um Platzierungen fährst. Alles andere ist nur das Geplänkel, um ins Finale zu kommen.
Wie war das dann bei eurem Rennen zusammen? Ist es da dann auch wirklich Radfahren, Blick auf Lenker, Zeit und Strecke? Oder ist es da schon auch mal, ui, eine Brücke, Schau mal, da sind Pferde, wie geht's denn dir gerade?
Also wie ich schon vorher gesagt habe, ich bin voll der Gefühlsmensch und mich treibt sowas weiter. Und wenn dann auf einmal irgendwo die Sonne aufgeht und diese ersten Strahlen blinzeln durch diesen leicht angenebelten Wald, das ist für mich, das ist ein magischer Moment, wo ich instant, wie bei Super Mario, wo du halt so Schwammerl sammelst und Level Up machst, du fühlst dich so gut und es ist so schön. Und da kann es halt sein, dass ich mal wirklich meine Hände vom Lenker gebe, meine Arme ausbreite und sage, wow, danke, dass ich das erleben darf. Also das ist schon, das stelle ich mir aber weitaus einfacher vor, als jetzt da 24 Stunden das Gleiche zu sehen.
Also. Oh ja. Ja, aber dass man ihr auch kommuniziert untereinander oder nee, jeder war für sich?
Na, wir haben da uns teilweise Sachen gezeigt und schau dort Wildpferd, schau dort, keine Ahnung.
Ich habe nochmal gesagt, wenn die zwei, die da ausreisen, die fahren da vorne 99-Grad-Kurve und haben dann Gegenwind, ist eine blöde Idee, habe ich dir mal gesagt. Ne?
Ja.
Und wir mussten ja auch ein bisschen die Umwelt wahrnehmen, weil diese Rennstrecke oder diese Eventstrecke war ja nicht abgesperrt. Also du bist ja dann, wenn du durch die Dörfer gefahren bist, musst du schon auch auf Autos aufpassen, auf Ampeln. Also so ganz im Tunnel durftest du gar nicht sein, aber das Event oder die Streckenführung hat es einem leicht gemacht, mal ein bisschen die Strecke zu atmen und auch die Atmosphäre zu genießen, ne? weil es wirklich landschaftlich echt toll war. Und wir haben uns eigentlich immer gefragt, wie geht's dir, auch wenn es darum ging, Löcher zuzufahren, kannst du nochmal 5 km/h mehr, müssen wir mal kurz rausnehmen. Ich glaube, du hattest dann auch mal noch mit dem Knie Probleme, wo wir kurz mal ein bisschen Druck vom Pedal genommen haben. Wenn du da monoton nach unten guckst, dann brauchst du nicht zu zweit starten, wenn du da nicht Rücksicht aufeinander nimmst und kommunizierst, ne?
Aber Geschichten erzählt man sich nicht. Also es ist dann so rennfokussiert ist man dann schon, oder? Dass man oder
also es ist schon so hart, dass du nicht aus deinem Leben plauderst. Ja. Man redet über Sachen, die gerade passieren, die wichtig sind, oder wenn man sagt, wow, schau, wie schön. Aber das war's dann schon wieder. Also mehr geht da jetzt wirklich nicht.
Aber es ist dann schon auch, also es gibt Probleme. Das Knie, das Hinterrad, das scheinbar irgendwann nicht mehr dicht war. Man stürzt.
Ja, in Weidezaun, ja. Also ich bin dann mal in so einem Matschloch. Der Gerald, der hat da seine kompletten Skills beim Durchfahren der Matschlöcher gut gemacht oder gezeigt, wo er dann plötzlich immer 10 Meter Vorsprung hatte und es war die Hölle. Ich musste da immer Löcher zufahren, weil ich da durch die Matschlöcher geeiert bin wie so ein Anfänger. Und irgendwo wollte ich da mal eine besondere, gut tolle Linie fahren und bin dann in so einen Weidezaun reingeflogen und habe mir meine neue Radhose zerrupft, ja. Und das sind aber so Sachen. Er hatte dann den Platten am Hinterrad, ne. Mit sowas musste rechnen, ne. Das passiert auf Langstrecke. Je länger ein Rennen ist, desto öfters kommst du in so Momente rein, ne.
Was einen dann letzten Endes Zeit kostet. Oder?
Weil, auch Energie.
Auch Energie, weil du musstest flicken oder tauschen, was auch immer, du wieder aufstehen.
Genau, das war zum Beispiel leider in dem Moment, wo wir in einer Gruppe drinnen waren. Wir sind mit sicher 50 km/h da entlang gepresst und auf einmal fährt der vor und sagt, hey, du spritzt uns alle an mit deiner Dichtmilch. Und dann, ja scheiße, schau jetzt zum Daniel, ja, was soll man tun? Ich habe nämlich keinen Platten gefühlt, man hat es nicht gesehen, aber mein Fuß war auch schon voll. Und dann sind wir halt stehen geblieben und wupp ist die Gruppe weg. Und dann beim ersten Mal war es nicht einmal, also es war zwar Dichtmilch draußen, aber nur der Druck drinnen. Und dann haben wir uns gedacht, so, das war jetzt komplett umsonst. Und dann sind wir zu zweit von null weg wieder beschleunigt gegen den Wind. Die Gruppe war schon kilometerweit weg und das kostet dann Energie auch noch. Und dann irgendwann, ein paar Kilometer später, stellt man fest, okay, das Loch ist wieder offen, jetzt flicken. Ja, dann stehst du halt irgendwo und musst deine Tricks auspacken. Aber solange man es richten kann, ist alles gut.
Also, das ist richtig.
Es geht eh jeden gleich in so einem Rennen.
Und dann taucht irgendwann das Ziel vor allem auf.
Ja, da kriege ich jetzt Gänsehaut sogar, wenn ich dran denke.
Ja. Ja, also weil es wirklich, du wirklich so gefühlt wie in so einem schlechten Film um die Kurve fahren und da hinten ist es.
Ja, wir haben da am Ende, also mir ist so gegangen, da sind nochmal Energien und Kräfte frei geworden, das kann ich gar nicht beschreiben. Und dann sind wir halt ins Ziel. Und ich habe so in meinem Leben eins gelernt, je härter der Prozess, desto wertvoller ist das Ergebnis. Und der Prozess von den 300 Kilometern war wirklich hart, muss ich wirklich sagen. Und danach schmeckt so ein Ziel halt umso süßer. Vor allem, weil wir das halt gemeinsam gemeistert haben. Kann man mit nichts vergleichen auf der Welt.
Und was macht man dann im Ziel? Ist man dann, also ja, erstmal froh, dass man vom Sattel darf und was essen oder was trinken oder was macht man da? Und oder merkt man da erst, wie im Arsch man eigentlich ist?
Nein, nicht, glaube ich, weil da überwiegen einmal die Emotionen. Also wir haben uns dann einmal nur umarmt und uns gefreut. Dann haben wir uns bei der Crew bedankt und mit denen also umarmt. Und das nächste war dann eh schon ein Bier trinken mit der Crew.
Ja, du hast eigentlich gleich beim Überqueren der Ziellinie nach Bier geschrien, habe ich. Das habe ich in Erinnerung. Nee, ich meine, der Zieleinlauf, also ich sage jetzt mal, also die ersten 100 Kilometer, da fährst du 5-6 Stunden. Oder vielleicht ja knapp über 4, ich weiß es nicht mehr. Aber Fakt ist, da fühlst du dich ja physisch noch gut, ne? Und dann siehst du die ersten 100 da stehen. Und dann kommt so ein Gefühl, so ein unendlich langer Mittelteil, bis mal die 200 steht, wo du dann schon merkst, so langsam geht der Verschleiß los und oh mein Gott, ich habe noch nicht mal die Halbzeit. Und dann fällt so diese 200er Marke und dann hast du das Gefühl, hey, zwei Drittel sind hinter mir, jetzt geht's so Richtung Ziel und plötzlich hast du doch wieder ein paar Watt mehr auf dem Pedal, weil du das Ziel vor Augen siehst. Und dann war so der Schlussteil war tatsächlich auch wellig mit so ein paar Steigungen drinne. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war eine 6-Mann- oder 8-Mann-Gruppe, wo dann wirklich angefangen hat, sich gegenseitig zu zerlegen. Ne? Und dann war bei uns wieder das Ding, wir wollen die abhängen. Also wir hatten dann, sag ich so, auf den letzten 50 Kilometer hatten wir nochmal so richtig Race-Feeling. Also wir sind dann nicht ins Ziel gerollt, sondern da haben wir nochmal richtig gefightet. Und dann, wenn du dann ins Ziel kommst, dann weißt du, okay, die 8er-Gruppe habe ich gerade zerlegt, ich habe die 300er-Marke geknackt. Ist ein geiles Gefühl. Also es ist wirklich emotional, ne? Und für mich gilt, ich habe zweimal in meinem Leben Freudentränen gehabt, also wo ich vor Freude geweint habe. Das eine war beim Geburt meiner Kinder und das andere war, als ich bei einem 24-Stunden-Rennen über die Ziellinie gerollt bin, weil du dir gemerkt hast, dass du was geschafft hast, an was du wirklich nicht glaubst. Und gerade im Ultracycling, wenn du so Höhen und Tiefen durchlebst, das sind unglaublich emotionale Momente, wenn du das geschafft hast, ne? Und die machen dann auch so ein bisschen süchtig, die willst du immer wieder haben.
Und trotzdem möchte man dann in dem Moment wahrscheinlich erstmal das Radl nicht mehr sehen, oder?
Na.
Ich frage auch deswegen, weil ich habe im Vorgespräch schon erzählt, ich habe in der Ergebnisliste einen Bekannten gefunden und der hat vor ein paar Jahren schon mal mitgemacht und mir erzählt, dass er dieses Rennen geschafft hat und ihn seine Frau dann abgeholt hat mit dem Fahrrad. Er musste dann noch, sie glaube ich waren nur 5 oder 10 Kilometer noch heimfahren, aber der war nicht so begeistert von der Abholung. Ist euch hoffentlich nicht passiert.
Nein.
Ich
glaube, ich bin radsüchtig.
Ach, du wärst sogar wiedergefahren, oder?
Ja, vielleicht nicht direkt im Anschluss, aber so am nächsten, übernächsten Tag definitiv wieder.
Zwei Mützen voll Schlaf und dann denkt man schon nach, wo könnte ich als nächstes hin?
Ja, weil du das vergisst.
Ist so. Ja.
Das ist ja das Dumme. Du vergisst ja, wie hart.
Vergisst den Schmerz, aber und du jetzt erinnerst dich an das geile Erlebnis.
Ja, genau.
Das ist so.
Gerald, wenn ich mich an den Eingang unseres Gesprächs erinnere, da glaube ich, wurde schon so ein bisschen deutlich, dass du dem Daniel schon dankbar bist, dass er dich da ein bisschen gecoacht hat, mitgezogen hat, dass du Windschatten fahren konntest etc. pp. Wie ist es denn im Gegensatz? Ich will euch da jetzt um Gottes Willen nicht gegeneinander aufbringen, aber Daniel, du schläfst zwei Nächte drüber und denkst dir, fix, da wären aber schon 10 Plätze besser auch noch drin gewesen, wenn ich da nicht den schnellsten Schnauzer der Mountainbike-Geschichte dabei gehabt hätte.
Überhaupt nicht. Wenn ich, da bin ich genauso fokussiert, wenn ich Einzelstarter bin, wenn ich sag, Gerald, wir suchen uns ein Event und ich will das mit dir machen, ich will das Abenteuer mit dir erleben, dann ist das so. Ja, man muss sich dann auch selber treu bleiben in dem, was man will. Ja, und ich würde rein gar nichts verändern an diesem Erlebnis und an dem Tag mit dem Gerald. Rein gar nichts. Das war ein geiles Erlebnis. Das war ein Abenteuer, was wir beide genossen haben für uns selbst, was wir beide genossen haben als Team, was dazu geführt hat, dass es einen coolen Film gab, was dazu geführt hat, dass wir jetzt einen Podcast machen. Ja, ich hatte davor mit Deuter noch gar nichts an der Backe. Also das Projekt war so cool, dass Deuter aufgesprungen ist und hat gesagt, wir finden die dumme Idee gut, die ihr jetzt habt. Wir machen da mit. Also diese ganze Geschichte drumherum ist einfach nur geil.
Und du, Gerald, wie gehst du raus aus dem Ding? Hast du Blut geleckt? Steht das 24-Stunden-Rennen schon vor der Tür?
Das kann ich mal getrost sagen. wird es nicht sein bei mir. Also ich mache weiter wie bisher, nur dass ich halt, so kitschig das jetzt klingt, aber um eine Ecke reicher an Erfahrungen wieder bin und an schönen Momenten. Und jetzt haben wir uns wirklich noch nicht oft gesehen, aber es fühlt sich an, als würden wir schon ewig befreundet sein. Einfach, weil es so intensive Momente sind oder waren. Also ich kann jedem ans Herz legen, irgendwas einmal zu machen, was einem raus aus der Komfortzone bringt, weil das ist das Schönste, was es gibt im Leben.
Das heißt, jetzt musst du irgendwann mal in Geralds Terrain und ihr müsst zusammen bergab fahren gehen. Vielleicht sogar auf zwei Rädern.
Vielleicht auf zwei, also Minimum auf zwei, ne? Vielleicht mache ich auch nur das Begleitfahrzeug, bin ich die Crew. Aber es definitiv, wir werden ohne Zeithorizont, Gerald und ich werden ein weiteres Projekt machen, definitiv. Ob das mal eine Alpenüberquerung ist mit dem Gravel, ob das irgendein Trailbike, was auch immer, Ausflug sein wird, das steht genauso wenig fest wie damals, aber wir sind wieder eigentlich am Startpunkt, das war geil, wir machen nochmal irgendwas Dummes. Aber was es sein wird, wissen wir noch nicht. Ne?
Ja.
Sehr gut. Das ist aber schon mal gut, wenn ihr quasi noch miteinander sprecht, in Kontakt seid und auch immer noch Bock aufeinander habt. Aber Zukunft, Projekte, was ist dann bei jedem Einzelnen jetzt als nächstes am Start? Weil wahrscheinlich irgendwas mit Radfahren wird es bei jedem zu tun haben.
Mehrere Filmprojekte. Mir zieht es im Moment sehr stark ganz rauf auf die Berge, wo ich mein Rad einfach rauf trage und irgendwo runterfahre. Das ist wunderschön, ob man das jetzt mal verfilmt oder nicht. Werden wir sehen. Ah, da gibt es so viel noch in der Pipeline und es gibt so viel zu tun.
Also wirklich so hochalpine Geschichten, ja. Überhalb der Baumgrenze ab in den Fels tragen und dann fahrenderweise bestenfalls runter.
Genau, genau. Oder sowas wie mit Gerhard zur Kirgistan-Geschichte, wo man in ein Gebiet kommt, das noch niemand mit dem Fahrrad bereist hat, wo man auf sich allein gestellt ist, mit fremden Kulturen und Sprachen zu tun hat. Das ist was, was mich sehr, sehr reizt und das würde ich gern weitermachen.
Daniel? Ja, also ich erhole mich gerade von den Projekten. Ja. Also es sind jetzt noch keine 4 Wochen her. Also ich war in Girona beim Tracker 360 am Start. Das feiert sich als Europas größtes Gravel-Event, ja, wo ich dann leider nach 200 Kilometern mit etlichen Defekten raus musste. Dann bin ich quasi von Spanien aus quer durch Deutschland nach Rieste gereist ans 24-Stunden-Rennen Alfsee, wo man jetzt extra eine Gravel-Wertung gemacht hat. Da wurde ich dann vor 2 Wochen Sieger der Gravel-Wertung und bin auch der erste Doppelsieger dort, der jemals Bike- und Gravel-Wertung gewonnen hat. Ne? Das heißt, im Moment erhole ich mich gerade, es sind gerade so noch die Nachwehen. Und meine Family, das ist der Wunsch, danke Schatz und Kinder, die wollen, dass ich da in 4 Wochen beim, 3 Wochen Bike Around the Clock start. Das ist Nähe Frankfurt, da steht also schon das nächste 24-Stunden-Rennen an. Also es ist, Rennkalender ist voll. Ja.
Vielleicht zum Spaß auch mal Familienurlaub oder gibt es sowas nicht? Weil Familienurlaub bedeutet, eins der Familienmitglieder ist ein Fahrrad und es kommt mit.
Also wir haben extra nach diesem Rennen eine Woche Pfingsturlaub gebucht. Allerdings nicht gleich am Anschluss, weil ich dann doch noch vernünftig gehen will und wandern will, weil das geht nicht direkt nach dem Rennen. Also es wird Familienurlaub geben und die Rennsaison geht bis Ende Juli. Dann sind auch diese Langstreckenrennen eigentlich durch und im August werden wir auch wieder mit dem Camper 3 Wochen Südfrankreich, Ardèche. Also das gönnen wir uns dann schon und die freuen sich dann auch, die Kids und die Frau. Also wie gesagt, das muss alles in einem gewissen, in einer gewissen Balance bleiben, ne? Dass alle happy sind.
Ja, auch mit euch könnte man ewig quatschen. Trotzdem kommen wir jetzt zu unseren berühmt-berüchtigten Schlussfragen, die immer andere sind. Genau. Hey, habt ihr einen Lieblingsmoment auf dem Bike, Gerald?
Generell oder jetzt auf?
Generell, ja.
Generell. Jemals erlebt, wo du sagst, mein Gott, an ... werde ich ewig zurückdenken, weil... Die Frage geht auch gleich an dich, Daniel, kannst du mal anfangen zu überlegen, weil das ist immer sehr beliebt, wenn wir nach Highlights aus dem Leben fragen, weil die niemand so direkt parat hat. Aber oftmals, wenn man sagt, der Sonnenaufgang da, Trail da, wie auch immer.
Also Sonnenauf- und Untergänge sind immer ein Highlight. aber da gibt es jetzt zu viele, dass ich sagen kann, der war es. Aber was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist, wie ich den besagten Dolomitenmann am Einrad geschafft habe. Das war das erste und einzige Mal, dass ich geheult habe, nämlich zuerst am Gipfel, wo ich gewusst habe, jetzt bin ich oben, und dann im Ziel. Und ich habe mich nicht mehr einkriegen können, weil da so viel abgefallen ist von mir. Das war ein sehr prägender, intensiver Moment.
Aus wirklich emotionaler Basis, oder es war wirklich dann auch Erschöpfung und ja. Unglauben, dass man überhaupt ins Ziel gefallen, gekommen, wie auch immer ist, oder der Mix aus allem?
Der Mix, und vor allem, weil mir ziemlich alle Leute gesagt haben, es geht nicht.
Okay.
Und ich habe gesagt, es geht, und habe es dann möglich gemacht, und das ist mir selber bewiesen habe in dem Moment. Plus die Schmerzen, die körperlichen, das war ein Moment, da, den habe ich nicht mehr verarbeiten können. Der hat sich in Tränen geäußert, in vielen.
Sehr gut.
Daniel, wie schaut es bei dir aus? Was ist dir?
Ja, gut, ich erlebe ja viele emotionale Momente auf dem Rad, das habe ich jetzt gesagt. Aber was ich absolut toll finde, wenn ich im Startblock stehe oder auch in einem Rennen bin und ich überhole einen Fahrer oder jemand steht neben mir, und dann sagt er, hey Daniel, und ich sage, okay, kennen wir uns? Dann sagt er, nee, aber ich lese deinen Blogbeitrag und ich habe mich mal wieder zu einem Rennen angemeldet, nur weil ich diese Beiträge gelesen habe. Also ich finde es unglaublich schön, wenn ich andere Leute dazu bringe, ihren sportlichen Zielen hinterher zu jagen, so wie ich das mache. Und das finde ich immer, immer super schön. Das finde ich sehr bewegend.
Ja, das ist sehr gut. Gerade wenn man dann jemanden trifft, den man inspiriert hat, weil man das ja dann trotzdem immer nicht ganz glauben kann, dass es Menschen gibt, die das draußen, die Videos angucken, die Fotos angucken und sagen, hey Gerald, deswegen habe ich mir, Punkt, 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 Daniel, deswegen habe ich, ja, großartig. Hey, jetzt seid ihr euch 12 Stunden Pi mal Daumen nebeneinander her Fahrrad gefahren und dann kennt ihr euch auch noch ein paar Tage. Wenn einer irgendein Skillset, irgendeine Sache vom anderen haben könnte, was würde jeder sich vom anderen wünschen?
Organisation?
Schnurrbartpflege? Nee, ich meine, der Gerald ist ja technisch deutlich mir überlegen, und ich würde mir da wünschen, ich könnte nur annähernd mal so die Trails runterprügeln wie er, definitiv. Also das ist beneidenswert.
Und wenn wir bei den Unterschieden bleiben und jetzt noch unsere Rucksack-Expertise mit reinbringen, gibt es Unterschiede bei eurem Rucksackinhalt, den ihr so beim Biken dabei habt? Oder Gemeinsamkeiten?
Ein Gel versus 22? Ja.
Kein Gel.
Kein Gel.
Gels. Ah, schwierig.
Boah. Also so minimalistisch wie möglich gilt es bei mir immer, ne? Und außer einer Trinkblase habe ich nicht viel dabei. Also das ist so, aber habe ich jetzt auch noch nicht so drüber nachgedacht, ne? Weil ich auch wenig mit Rucksack fahre, tatsächlich. Ich habe immer eine Crew, die mich verpflegt. Das ist der große Vorteil.
Ja, das ist das Praktische, tatsächlich.
Gern habe ich einen Rückenprotektor in meinem Rucksack. Das ist praktisch. Was ich auch immer drin habe, ist ein Napf für meinen Hund, weil der kommt oft mit.
Ah, okay.
Leckerli natürlich, wenn ich wieder schneller war als ich.
Das hat man auch noch nicht so oft, ja? Den Napf im Hund.
Echt?
Ja. Im Hund.
Ah, ja. Du bist einer der Menschen, der wirklich einen Trail-Dog hat, sozusagen?
Ja.
Wir haben gesagt, das ist das Letzte, aber ich muss leider Gottes wieder einhaken, sorry. Wie bringt man das dem Hund bei? Wie oft verheddert der sich im Vorderrad? Wie oft sagt der Hund, spinnst du, ich gehe nicht mehr mit dir raus, weil du fährst mich ja alle 3 Meter.
Okay, also ich könnte darüber einen eigenen Podcast füllen. Aber das Grundprinzip ist, dass der Hund einen Grundgehorsam hat. Das ist mal das Wichtigste, das haben nämlich sehr wenige. Und wenn das funktioniert, dann gewöhnst du ihn schon als Welpen ans Rad, ohne ihn zu pushen. Und es steigert sie dann, und dann mit mindestens 1,5 Jahren fängt man an, einmal einen Trail oder 2 Trails zu fahren, dass man nicht überfordert, muskulär und gelenkstechnisch. Und das ist ein langer Prozess, der ewig dauert, wo ich mir wirklich Zeit genommen habe, dass ich ihn gewöhnt dran, dass er weiß, was sind die Gefahren, dass er genau weiß, ob er links, rechts, vor oder hinter mir läuft, und dass er auch einmal auf meinem Rücken sitzen kann, wenn wir mal irgendeine Straße runterrollen müssen zum Beispiel. Also viel Arbeit für das, dass es dann cool ausschaut. Also ich möchte jeden warnen, nicht einfach einen Hund auf den Trail mitzunehmen, weil auch, dass er keinem Reh oder Hasen nachjagt oder anderen Radfahrer, war wirklich langes Training.
Ja, das glaube ich. Gerade wahrscheinlich auch von Hundesorte zu Hunderasse, Sorte, wie man es jetzt auch immer nennen möchte, oder? Ist ja auch nochmal wahrscheinlich nicht jeder Hund geeignet.
Es ist die Erziehung. 100%. Ich kann jeden Hund mitteilen, das darfst du und das nicht. Es ist nur eine Frage der Konsequenz. Und da bin ich sehr, sehr streng.
Also der nächste Podcast-Termin ist quasi
der
schon
nächste ist quasi gesetzt, bevor wir abdriften. Es tut mir leid, aber es hat mich jetzt kurzzeitig interessiert. Ja. Also im Endeffekt, wenn man dich als Hundetrainer buchen will, geht es auch noch scheinbar.
Ich weiß nicht, ob ich es legal darf, aber ich kann sicher Tipps geben. Na, da bin ich streng bei dem Thema, weil also wilde Hunde, die irgendwem nachhetzen, das ist das Letzte, was wir brauchen.
200%.
Ja.
Gerald, Daniel, vielen lieben Dank, dass ihr A, diese Flatland 300 Strapazen auf euch genommen habt, dass ihr euch über den Weg gelaufen seid und gesagt habt, hey, wir zwei, wir matchen und danke, dass ihr da wart. Hat super viel Spaß gemacht. Bleibt so, jeder wie er ist und fahrt weiter Fahrrad. Danke euch.
Vielen Dank. Danke auch, super gut.
Danke euch.
Lasst die Geschichten weiterleben, indem ihr diesen Podcast abonniert und mit euren Freunden teilt. Und für noch mehr Stoff zum Träumen, folgt Deuter auf Instagram oder schaut auf deuter.com vorbei. Wir freuen uns auf euch.